Nun, was haben wir alles gesehen? Also, ihr werdet euch erinnern, dass wir sprachen über diesen großen Konflikt, diesen großen Kampf, der eines Tages vor langer, langer, langer Zeit mal im Universum ausbrach, wo es diesen Konflikt gab zwischen dem Drachen und Michael, wo der Teufel gegen Christus kämpfte. Und er wollte das Reich und er wollte den Sitz Gottes haben. Er wollte angebetet werden, er wollte über den Engeln stehen. Nun, dieser Konflikt haben wir gesehen, der hat sich dann ausgebreitet vom Himmel bis auf die Erde. Die Menschheit aß von dieser Frucht der Erkenntnis des Guten und des Bösen und das Resultat war Leid auf dieser Welt. Und dann haben wir so Stück für Stück uns angeguckt, wie sich das Leid in dieser Welt vorzieht und wie der Satan versucht, diese Erde zu übernehmen und sein Königreich hier aufzubauen und alle sollen ihm dienen und alle sollen vor ihm niederfallen. Und dann sahen wir in den letzten Tagen, dass es immer noch ein Volk geben wird, denkt an gestern Abend, das sich nicht beugen wird. Ein Volk, das Gott treu ist bis ans Ende der Zeiten, die seine Gebote halten und zu seinem Wort stehen. Und was wir heute machen wollen, wir wollen heute durch einige Bibeltexte gehen. Und wenn ihr euch erinnert, der Nikola, der hatte gestern ein Buch vorgestellt, jenes hier, Vom Schatten zum Licht heißt es. Und je nach Übersetzung, ihr habt Vom Schatten zum Licht, ich habe noch eine ganz alte Übersetzung zu Hause, da heißt es noch der große Kampf. Und ich werde heute Abend ein bisschen aus diesem Buch zitieren. Also wir werden natürlich wie jeden Abend viel Bibelstudium machen, aber ich werde neben der Bibel, werde ich noch ein bisschen dieses Buch zitieren, weil es manchmal gute Erklärungen gibt. Die Bibel wird sich heute Abend selber auslegen, aber wir werden ein paar interessante Informationen aus diesem Buch Vom Schatten zum Licht haben. Übrigens, wenn ihr das Buch noch nicht habt, kurze Mail an uns und wir kümmern uns darum, dass euch eins zugesandt wird. Nun, dieser große Konflikt auf dieser Welt, der wird natürlich dazu führen, dass Gottes Volk in Anfechtung gerät, dass sie unterdrückt werden. Christus sagt sogar, und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also hier die große Verheißung, wer ausharrt, wer standhaft bleibt bis zum Ende, wird gerettet werden. Denn wir hatten ja gesehen, dass am Ende auch Gesetze gemacht werden, religiöse Gesetze, die nicht mehr eingehalten werden können von Menschen, die Gott treu sind. Hier steht Gottes Gesetz gegen Menschengebot. Und ich zitiere hier aus dem großen Kampf, also von diesem Buch, Vom Schatten zum Licht. Wenn man daran geht, den Schutz menschlicher Gesetze denen zu entziehen, die die Gebote Gottes ehren, wird in verschiedenen Ländern zu gleicher Zeit eine Bewegung entstehen, jene Gläubigen zu vernichten. Also wir sahen, dass das Bild des Tieres Gesetze macht und sogar Gesetze erlässt, dass die Menschen sterben, die es nicht anbeten. Und hier geht es um die religiöse Frage und wer nicht mitmacht, Todesstrafe. Christus sagte damals seinen Jüngern, denn er wusste, was auf sie zukommt, und er machte ihnen Mut, indem er sagte, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was für eine große Verheißung. Christus sagt, habt keine Angst. Ich gehe jetzt zum Vater, aber ich verspreche euch, ich werde wiederkommen. Ich muss dahin, weil ich was vorbereiten muss. Ich muss eure Herzen vorbereiten. Ich muss dafür sorgen, dass ihr die Wohnung im Himmel auch beziehen könnt. Das hat Christus seinen Jüngern damals gesagt. Nun, und dann einige Zeit später, da lesen wir dann. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und das ist jetzt die große Hoffnung aller Christen seit jenem Tag. Christus hatte das Versprechen gegeben, er wird zurückkommen und auch die Engel, die dann bei den Männern aus Galiläa standen, bei seinen Jüngern, sagen, habt keine Angst, Christus wird in der gleichen Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, zum Himmel auffahren sehen. Nun, wie sahen sie ihn auffahren? Muss ich vorstellen, Christus unterhielt sich noch mit seinen Jüngern, als jener Tag da war und plötzlich, während sie sich unterhalten, plötzlich Christus vor ihren Augen emporgehoben wird. Und dann wird er hinweggenommen. Das heißt, eine Wolke nahm ihn auf und nahm ihn mit. Und die Jünger, die guckten ihm hinterher und wie diese Wolke dann immer kleiner wurde und immer kleiner wurde. Und ich kann mir diese Situation gut vorstellen, wie die Jünger noch zusammenstanden und dieser Wolke nachblickten. Und irgendwann sahen sie vielleicht gar nichts mehr. Der kleine Punkt, der da noch war, der ist jetzt weg und sie standen da und merkten nicht, dass plötzlich Engel neben ihnen stehen. Und die Engel sagen, ihr Männer von Galiläa, was schaut ihr nach da? Christus wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt wegfahren sehen. Und Christus, wie ist er weggefahren? Auf dieser Wolke. Wie wird er wohl wiederkommen? Eben genauso, Christus hat es schon vorhergesagt. Christus sagte, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also Christus hatte seinen Jüngern selber schon gesagt, er kommt wieder und er kommt auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit, wenn er wiederkommt. Er kommt als König. Er ist ja damals als Lamm aufgefahren in den Himmel, als das Opferlamm Gottes. Er ist dann im Himmel, ist er Hohepriester geworden, derjenige, der Diener der ganzen Menschheit, der für die Menschen kämpft im himmlischen Heiligtum. Und wenn er zurückkommt, kommt er als König in großer Kraft und Herrlichkeit. Nun, was ist dieses eigentlich? Dann wird das Zeichen des Menschensohnes, heißt es hier, im Himmel erscheinen. Was ist dieses Zeichen des Menschensohnes? Das heißt, gegen Osten erscheint ein kleines schwarzes Wölkchen, ungefähr halb so groß wie eines Mannes Hand. Gottes Volk weiß, dass dies das Zeichen des Menschensohnes ist. In ernstem Schweigen blicken alle unverwandt auf diese Wolke, wie sie der Erde näher rückt und zusehends heller und herrlicher wird, bis sich die große weiße Wolke entfaltet, deren Grund wie verzehrendes Feuer aussieht und über welcher der Regenbogen des Bundes schwebt. Jesus reitet als mächtiger Sieger voraus. Man sieht, also bei der Wiederkunft Jesu, man sieht eine kleine Wolke erst, sie wird dann größer und größer und größer. Und wenn sie nahe kommt, dann sieht man eine riesige weiße Wolke. Unten drunter sieht es aus wie verzehrendes Feuer. Aber auf dieser Wolke wird der Regenbogen sein, der Bogen des Bundes. Gott hatte ja damals diesen Bogen in die Wolken gesetzt und gesagt, so ein Gericht wird dich nie wieder treffen. Und wir dürfen wissen, wenn wir diese Wolke kommen sehen und diesen Regenbogen da am Thron Gottes, dann dürfen wir wissen, wir sind vom Gericht ausgenommen. Mit Wechselgesängen himmlischer Melodien begleitet ihn ein zahlloses Gefolge heiliger Engel. Das Himmelszelt scheint mit leuchtenden Gestalten bedeckt zu sein, 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Kein Mensch vermag diesen Anblick zu beschreiben, niemand seine Pracht zu erfassen. Wir lesen das hier, wenn wir uns das vorstellen. Was ist eigentlich, also was ist da damals passiert, als die Engel erschienen sind, den römischen Soldaten am Grab? Wie haben die römischen Soldaten am Grab Jesu reagiert, als ein Engel erschien? Die sind bewusstlos umgefallen. Und jetzt muss man sich vorstellen, da sind Myriaden von Engeln am Firmament, wenn Christus wiederkommt. Der ganze Himmel ist voller Engel. Und dann heißt es, es sind himmlische Melodien zu hören. Also wenn Christus kommt, ist da eine Musik. Und dann sehen wir ihn in seiner Herrlichkeit mit all den Engeln. Die Offenbarung sagt, und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden von ihren Örtern weggerückt. Stellen wir uns das vor. Wenn Christus wiederkommt, dann er ist für alle Augen sehbar. Also die Engel begleiten ihn. Und dann wissen wir, auf der Erde gibt es gewaltige Veränderungen. Der Himmel, also die Atmosphäre, wird weggerollt wie so eine Buchrolle. Die Berge erzittern und fallen in sich zusammen, die Inseln versinken. Alles wird irgendwie verschoben. Also unser ganzer Planet ist, ja, wird ziemlich durcheinander gebracht werden, wenn der König selbst kommt, um sein Volk zu befreien. Nun, was werden wohl die Unterdrücker machen? Diejenigen, die das Volk Gottes die ganze Zeit unterdrückt haben und die kurz davor waren, alle umzubringen. Wie wird es denen gehen, wenn plötzlich der König kommt, um sein Volk zu befreien? Denn Gott kommt ja zum Mitternacht. In der dunkelsten Stunde greift Gott ein, bevor sein Volk auf Erden getötet wird. Das wird er nicht zulassen. Er wird selber kommen, um es zu befreien. Und jedes Auge wird ihn sehen. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Jetzt sind die, die gerade noch Jäger waren, die das Volk Gottes versucht haben zu verfolgen und umzubringen, die werden plötzlich diejenigen, die jetzt fliehen. Denn der König selbst kommt und wer kann bestehen vor ihm? Der König ist vollkommen gerecht. Und wenn er kommt, um sein Volk zu befreien, kann ihn niemand daran hindern. Und alle die, die Böses getan haben auf der Welt und die versucht haben, das Böse zu verstecken und die sich die andere übervorteilt haben, die gehässig waren und böse zu anderen Menschen, die vielleicht andere erschlagen haben um ihres Glaubens willen in den letzten Tagen, sie werden jetzt sagen, Berge, fallt auf uns, damit wir das nicht sehen müssen, damit wir nicht in das Angesicht des Königs blicken müssen. Sie sagen, wir möchten lieber sterben, als Christus sehen. Und tatsächlich, diese Menschen werden bei seinem Anblick sterben. Wenn Christus kommt in seiner Herrlichkeit mit all seinen Engeln, dann werden sie sich wünschen zu sterben und Gott wird es ihnen gestatten. Sie werden ihr Leben verlieren in dem Moment. Und dann heißt es hier in Matthäus 24, Christus sagte, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Jetzt hört man die Posaune. Und jetzt werden die Engel anfangen, die Auserwählten zu versammeln. Warum? Weil Christus die Erde gar nicht berührt, wenn er wiederkommt. Christus bleibt. Also er kommt nicht auf die Erde, aber er schickt seine Engel. Und seine Engel fangen jetzt an, die Auserwählten zu sammeln von überall her. Die große Ernte wird jetzt eingefahren. Aber wirklich das ganze Gottesvolk von allen Zeitaltern? Ich meine, was ist mit denen, die schon längst gestorben sind? Naja, hier erschallt eine Posaune. Christus hatte gesagt, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir wissen müssen. Es gibt zwei Auferstehungen, die Auferstehung des Lebens und die Auferstehung des Gerichts. Wir werden uns heute Abend beide angucken, aber wir beginnen mit der Auferstehung des Lebens. Denn wenn Christus kommt mit all seinen Engeln, dann man wird diese Posaune hören, die Stimme des Erzengels, also Christus selbst, ruft die Toten hervor, so wie er damals seinen Freund Lazarus aus dem Grab gerufen hatte. Erinnert euch an die Geschichte, in Johannes 11 steht sie, wo Jesus vor dem Grab von Lazarus stand und ruft, Lazarus, komm heraus. Und wir wissen, Lazarus war ein Freund Jesu. Und Jesus wird eines Tages alle seine Freunde, alle die, die zu ihm gehören, genauso aus dem Grab rufen. Er wird deinen Namen rufen und sagen, komm heraus. Denn Christus nennt uns nicht mehr Knechte, er nennt uns jetzt Freunde. Wir gehören zu ihm und eines Tages ruft er uns. Und nebenbei bemerkt, wenn Christus wiederkommt und alle Augen ihn sehen, die Berge in sich zusammenfallen, die Inseln versinken und die Toten auferstehen, kann das verborgen bleiben? Unmöglich. Ich sage das deshalb und ich betone das, weil wir wissen, dass der Teufel diese Wiederkunft vortäuschen wird. Und Christus hatte gewarnt, wenn sie sagen, er ist in der Wüste, geht nicht hin. Wenn sie sagen, er ist in der Kammer, geht nicht dahin. Sondern wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wird jedes Auge ihn sehen. Wir müssen nicht warten, dass irgendjemand sagt, muss man den Fernseher einschalten? Ich glaube, Christus ist gerade in New York und jetzt spricht er in Kairo und jetzt ist er in Tokio. Das wird nicht passieren. Wenn ihr sowas hört, dann ist das eine Verführung, etwas Falsches. Wenn Christus wiederkommt, kann es nicht verborgen bleiben. Die ganze Erde wird erzittern, wenn der König kommt. Und die Toten stehen auf. Wie wird das sein, diese erste Auferstehung? Wir gucken uns jetzt die Auferstehung des Lebens an. Paulus spricht davon. Und Paulus sagt, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also zunächst steht das Volk Gottes auf. Und dann wird es ja noch welche geben, die übrig bleiben. Wir hatten davon gehört, gestern Abend, die Bibel nennt sie ja die 144.000, die da sind, diese Schar der Letzten, die die Gebote Gottes gehalten haben und die nicht umgebracht worden sind auf dieser Erde. Sie werden dort sein und jetzt werden auch alle auferstehen. Von Adam an bis zu unserer Zeit, alle, die in Christus gestorben sind. Denn Christus hat sein Versprechen nicht vergessen. Als Gottes Stimme erklang, wurden sie verherrlicht. Und nun empfangen sie Unsterblichkeit. Mit den auferstandenen Gläubigen werden sie dem Herrn in die Luft entgegenentrückt. Also alle, die noch am Leben sind, werden in einem Augenblick verwandelt werden. Und die anderen, die werden aus dem Grab auferstehen und werden auch einen neuen Körper haben. Und wie gewaltig wird das sein, einen neuen Körper zu haben? Wir werden verwandelt werden, wir werden verändert werden von Christus. Ganz oft fragen mich die Menschen, ja, werden wir uns in der Auferstehung überhaupt erkennen? Wenn wir aus den Gräbern gerufen werden und wir einen neuen Leib haben? Nun, ich glaube schon, dass wir uns erkennen werden. Ich meine, wir können auch miteinander sprechen, oder? Ich meine, erinnerst du dich? 2021 auf dem Michelsberg? Wir können uns einfach austauschen. Wir werden sagen, wie schön, du warst auch da. Aber ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, dass wir uns erkennen werden. Ich glaube ja, dass Gott uns vollkommen machen wird, so wie er uns einmal geplant hat. Ich meine, wenn wir uns überlegen, seit 6000 Jahren ist die Sünde auf diesem Planeten und wir Menschen sehen lange nicht mehr so aus wie Adam und Eva. Adam und Eva waren vollkommen. Gott sah, was er gemacht hat, es war sehr gut. Sie waren vollkommene Menschen. Und wenn ich mich heute angucke, und vielleicht geht's dir ähnlich, da ist nicht mehr so viel Vollkommenheit übrig. Ich glaube, Adam und Eva würden uns schwerlich noch als ihre Kinder erkennen können. Da ist nichts mehr. Wir sind nicht mehr so vollkommen und so herrlich, wie wir einst hätten sein sollen. Aber ich bin davon überzeugt, als Gott uns gemacht hat und als er unsere DNA geschrieben hat, da war sie vollkommen. Nach 6000 Jahren Sünde ist viel kaputt gegangen und das Ergebnis steht vor euch. Das ist nicht mehr Adam, den ihr seht. Aber ich glaube, wenn Gott das alles wieder bereinigen wird, dann wird jeder der Mensch sein, den Gott geplant hat. Vollkommen wunderschön. Paulus schreibt hier, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wir empfangen Unsterblichkeit in einem neuen Körper. Wenn aber dies Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Christus ruft sein Volk hervor, sogar der Tod kann sie nicht halten. Und dann beschreibt dieses Buch hier so schöne Szenen, wie es dann sein wird. Und ich möchte mal eine mit euch teilen. Es heißt hier, kleine Kinder werden von den Engeln in die Arme ihrer Mütter getragen. Freunde, die der Tod schon lange getrennt hatte, werden wieder zusammengeführt, um nie mehr Abschied nehmen zu müssen. Unter Freudengesängen steigen alle zur Stadt Gottes empor. Wie schön muss das sein, wenn wir gemeinsam, wie hier vor Ort und auch am Livestream, wenn wir eines Tages gemeinsam zur Stadt Gottes emporsteigen, unter Freudengesängen. Und nicht nur wir, sondern auch eben die Engel singen mit. Wie schön wird es? Und es gibt eine gute Nachricht. Wenn wir die Bibel in Matthäus 8 aufschlagen, dann lesen wir dort nämlich, viele werden kommen von Osten und von Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Die gute Nachricht ist, viele werden gerettet. Von Adam an, durch all die Zeitalter hindurch, sind da viele Menschen. Und mach den Bund fest, damit in dieser Generation auch dein Name im Buch des Lebens steht. Damit du dabei bist, wenn sie alle einziehen in das neue Jerusalem. Wenn die großen Perlentore geöffnet sind und das Volk Gottes in die Ewigkeit zieht. Wir werden da viele, viele, viele Menschen treffen. Stell dir vor, wie das ist, wenn du durch die großen Perlentore der neuen Stadt gehst und neben dir läuft Abraham. Oder Eva. Wie gewaltig muss das sein? Wir kennen ihre Geschichten. Sie kennen uns noch nicht. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Sie werden in alle Zeit leuchten. Wenn du anfängst, hier auf dieser Welt schon zu leuchten, wenn Christus Teil deines Lebens ist und sein Licht dein Herz erfüllt, dann wird dieses Licht niemals verlöschen. Es wird bis in Ewigkeit weiter leuchten. Das ist großartig. Ich möchte jetzt mit euch so ein bisschen diesen Blick. Wir haben gerade gesehen, wie Christus sein Volk befreit, das auf Erden Unterdrückung leidet. Er wird es befreien und die gestorben sind, wird er aus dem Tod herausholen. Dann wird er sein Volk mitnehmen in den Himmel und sie werden leuchten in Ewigkeit. Sie werden nicht mehr sterben. Und dann möchte ich den Blick jetzt mit euch einmal zurück auf die Erde werfen. Wie sieht eigentlich die Erde aus, nachdem Christus hier war und nachdem Christus sein Volk mitgenommen hat? Also wir gucken einmal zurück auf diesen Planeten, denn was ist da eigentlich passiert, als Christus kam? Nun, wir wissen, dass alle, die ihn gesehen haben und nicht zu ihm gehört haben, sich den Tod gewünscht haben und ihn auch bekommen haben. Und was passiert in dieser Zeit noch? Es heißt hier in Offenbarung 20, Vers 1, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Also während Christus wiederkommt, wird hier beschrieben, er sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in der Hand. Was macht er damit, mit diesem Schlüssel des Abgrunds und der großen Kette? In den nächsten Versen heißt es, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Also dieser Engel, der da kommt, der ergreift jetzt den, von dem wir Abend für Abend immer schon gehört haben, der Widersacher der Menschen, der die Menschen so lange gequält hat, der wird jetzt ergriffen, der Teufel, und er wird in den Abgrund gestoßen. Und der Abgrund hier ist die Erde. Und dort wird er über ihm versiegelt, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Hier wird jetzt eine Zeitperiode geben von 1000 Jahren. Wir nennen sie das Millennium, die 1000. Nun, 1000 Jahre lang ist der Teufel hier auf der Erde gefesselt. Warum ist er eigentlich gefesselt? Man muss sich vorstellen, der Teufel wird uns ja in der Bibel vorgestellt als der große Verführer. Er ist der, der die Völker verführt. Und das macht er 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das hat er seit 6000 Jahren hat er das gemacht. Ununterbrochen. Und jetzt, was macht der große Verführer jetzt? Nun, das Volk Gottes ist in den Himmel genommen. Und andere Menschen gibt es nicht auf der Erde, die sind ja alle gestorben. Was macht der Teufel jetzt? Nun, der große Verführer ist buchstäblich gebunden. Die Umstände binden ihn. Er kann nichts tun. Ihm sind die Hände gebunden. Und wenn wir uns die Erde angucken, wie sieht es zu der Zeit aus? Ach so, nebenbei. Das heißt hier, und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Also der Teufel wird nochmal freigelassen. Warum das so ist, das werden wir nachher sehen, dass er noch mal eine ganz kurze Zeit Freiheit erhält. Aber wie sieht die Erde jetzt zu dem Zeitpunkt aus? Also der Teufel ist jetzt an die Erde gebunden. Und wenn wir jetzt die Bibel fragen, wie sieht denn die Erde aus, auf der der Teufel gebunden ist, gibt es ein ganz schauriges Bild in Jeremia 4. Dort heißt es, ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten und alle Hügel schwanken. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Ich schaute und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor der Glut seines Zorns. Was für ein bitteres Bild. Alles ist kaputt, alle Städte sind vernichtet. Also die Welt wurde einmal umgekrempelt. Als der König kam, um sein Volk zu befreien, da hat er alles zerrissen, alle Gefängnisse geöffnet und hat sein Volk befreit. Sogar die Gräber hat er aufgesprengt und der Planet ist ein Tohuwabohu. Und die Menschen? Jeremia 25. Und an jenem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen daliegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Sie werden nicht beklagt, nicht gesammelt und nicht begraben werden. Zu Dünger auf dem Erdboden sollen sie werden. Was für ein trauriges Bild. Warum begräbt denn niemand diese Menschen, diese vielen Toten? Es ist niemand da. Alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Das Volk Gottes und die Engel haben den Planeten verlassen. Da ist niemand, um die Menschen zu begraben. Die Städte sind ineinander gefallen. Inseln sind von ihren Orten weggerückt worden. Berge sind zerfallen. Und die Menschen sind umgefallen, wo sie waren. Und Jeremia sieht diese Szene und sagt, es ist furchtbar. Sie liegen überall verstreut und kein Mensch kann sie begraben. Nun, der Teufel wird 1000 Jahre lang auf diesem Planeten festgebunden sein. In diesem Chaos, in diesem Tohuwabohu. Die ganze Welt sieht aus wie eine öde Wüste. Ruinen, der von dem Erdbeben zerstörten Städte und Dörfer, entwurzelte Bäume, raue, vom Meer ausgestoßene oder aus der Erde herausgeworfene Felsen liegen auf der Oberfläche verstreut. Während gähnende Abgründe die Städten kennzeichnen, wo die Berge aus ihren Grundfesten gerissen wurden. Man kann sich vorstellen, was für eine Kraft hier am Werk war. Der Planet ist umgekrempelt worden. Diese Einöde soll 1000 Jahre lang die Heimat Satans mit seinen bösen Engeln sein. Auf die Erde beschränkt wird er keinen Zugang zu anderen Welten haben, um die zu versuchen und zu belästigen, die nie gefallen sind. In diesem Sinne ist er gebunden. Niemand ist zurückgeblieben, an dem er seine Macht auslassen könnte. Satan ist gefesselt auf diesem Planeten. Dieser Planet ist ein Tohuwabohu, eine Einöde, eine Wüste. Und wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, am Anfang war die Erde wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. In so einem Zustand ist die Erde jetzt etwa wieder. Alles kaputt. Und war es nicht der Teufel, der Gott angeklagt hat und gesagt hat, ich möchte angebetet werden, nicht du? Ich verdiene Anbetung, ich verdiene Lob. Und Gott hat ihm gesagt, ich bin der Schöpfer, ich habe dich gemacht. Und jetzt ist der Teufel in derselben Situation. Die Erde liegt vor ihm, wüst und leer wie am Anfang. Als Gott diese wüste und leere Erde sah, da hat es ihn 6 Tage gekostet und es war ein herrlicher, vollkommener Planet. Der Teufel nun ist 1000 Jahre lang auf diesem Felsen, der die Erde nur noch ist, festgebunden. Er kann diesen Planeten nicht verlassen. Was wird er schaffen in diesen 1000 Jahren? Nichts, gar nichts. Da wird nicht ein Grashalm hervorsprießen. Er hat keine Macht. Und es wird ganz deutlich, er ist kein Schöpfer. Er kann nichts tun. Er ist völlig gebunden auf diesem Planeten. Der große Verführer ist völlig machtlos jetzt. Entmachtet durch Christus. Wir lassen die Erde mal ganz kurz einmal liegen. Also wir haben jetzt gesehen, wie sie aussieht. Der Teufel ist dort gebunden. Er kann den Planeten nicht verlassen. Wir nehmen unseren Blick jetzt wieder weg von der Erde und gehen wieder zurück in den Himmel. Hier heißt es, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Also während der Teufel auf der Erde für 1000 Jahre gefesselt ist, heißt es hier, dass das Volk Gottes, die an der ersten Auferstehung teilhatten, nun im Himmel sein werden und 1000 Jahre lang mit Gott regieren werden. Nun, was werden sie da tun, diese 1000 Jahre im Himmel? Der Teufel ist auf die Erde gebunden. Und in der Offenbarung heißt es dann über die Heiligen, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Also als Johannes diese Szene sieht, da sieht er die Menschen auf Thronen sitzen im Himmel, die auf Erden am Wort Gottes festgehalten haben, die das Gesetz Gottes gehalten haben und das Zeugnis Jesu hatten. Geist der Weissagung. Er sieht diese Menschen dort, also wen er da sieht, ist Gottes Volk ist dort. Und zwar alle. Er sagt, sie wurden lebendig. Er sieht sie von Adam an, über alle Generationen sieht er die Menschen, die zu Gottes Volk gehören, im Himmel auf Thron sitzen. Und es heißt hier, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Ein 1000-jähriges Gericht. Nun richten wir da? Was machen wir da? Ich meine, hatten wir nicht gehört, dass da ein Gericht schon abgeschlossen ist? Begann ein Gericht nicht 1844 und hat dann, das wurde uns ja schon erklärt in den letzten Abenden, oder? Dieses Gericht lief fort und hat die Menschen gerichtet. Irgendwann kam das Gericht an die Lebenden. Dann haben wir gehört, ein Ende der Gnadenzeit. Alle Menschen sozusagen haben jetzt ihren Entschluss gefasst. Die einen tragen das Siegel Gottes, die anderen das Mahlzeichen des Tieres. Und dann ist irgendwann die Wiederkunft. Und jetzt heißt es nochmal ein Gericht. Und diesmal 1000 Jahre. Wofür? Gott weiß doch, wer gerecht ist und wer nicht. Es ist doch schon beschlossen. Warum dieses Gericht im Himmel? Und warum richten wir da? Was haben wir denn da zu richten? Christus richtete in Gemeinschaft mit seinem Volke die toten Gottlosen. Er verglich ihre Taten mit dem Worte Gottes und entschied jeden Fall nach den Werken, den sie im Fleisch vollbracht haben. Also das Volk Gottes und Christus zusammen gehen jeden Fall durch. Jeder einzelne Fall wird beurteilt. Warum ist das so wichtig? Na, wir müssen uns vorstellen, die Szene im Himmel. Stellt euch vor, wir sind eines Tages im Himmel und wir werden überrascht sein, wen wir da alles treffen, wer alles anwesend ist. Aber gleichsam werden wir uns auch wundern, dass vielleicht Menschen fehlen. Menschen, von denen wir so überzeugt waren, dass sie doch da sein müssten. Und die Bücher werden aufgetan und wir werden schauen. Und es wird erklärt werden. Und es wird so deutlich werden, dass Christus um jeden Menschen so sehr gekämpft hat und dass niemand hätte verloren gehen müssen. Aber die Menschen sich entschieden haben. Und das werden die traurigen Fälle sein. Wenn wir sehen, wie jemand, von dem wir ganz sicher waren, dass er doch bei uns sein müsste im Himmel, dort fehlt. Aber der Fall wird erklärt werden, warum. Dieses Gericht, in diesem Gericht wird sozusagen Gott gerechtfertigt. Es wird ganz deutlich gemacht für uns Menschen, Gott weiß es ja schon, aber für uns Menschen wird es sehr deutlich sein, also dass Gott vollkommene Liebe ist, dass er versucht hat, jeden Menschen zu retten. Und wir werden dort die ganze Weltgeschichte sehen. Das wird gewaltig sein, was wir da alles erfahren werden. Es wird sogar der Schleier, der die sichtbare und unsichtbare Welt trennte, hinweggenommen werden. Denn Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Also wir richten ja nicht nur die Menschen, wir sehen ja nicht nur die Fälle der Menschen aus den letzten 6000 Jahren, sondern die Zeit davor. Davor war ja der große Konflikt im Himmel. Viele Engel sind gefallen und die Engel, die gefallenen Engel, die Dämonen, haben dann hier auf Erden ihr Unwesen getrieben. Und der Schleier zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt wird im Gericht weggenommen. Und wir sehen die Weltgeschichte, aber wir sehen auch darin das Wirken der Engel und der Dämonen. Und wir werden auch die Dämonen richten. Da wird Gericht gehalten werden und jedem wird sozusagen sein Strafmaß zugeteilt, je nachdem, wie er gelebt hat, was er getan hat. Und dieses Gericht wird vollkommen gerecht sein. Und es wird 1000 Jahre lang dauern. Das wird unglaublich spannend sein. Wir werden sogar den Ursprung der Sünde dort sehen, wie alles begonnen hat. Wir werden das ganze Ausmaß, das große Desaster sehen und am Ende werden wir sagen, Gott ist vollkommene Liebe. Wir sehen, wie Gott gekämpft hat um seine Schöpfung. Und dann nach 1000 Jahren, wenn die 1000 Jahre beendet sind, was passiert dann? Wir lesen in der Offenbarung 21. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Die 1000 Jahre sind um und die große Stadt Gottes, das neue Jerusalem, kommt jetzt vom Himmel herab, eben auf diese, unsere Erde. Das Jerusalem wird hier auf die Erde kommen. Und nach diesen 1000 Jahren passiert noch allerhand. Hierauf rief Jesus mit furchtbarer Majestät die gottlosen Toten hervor. Und sie standen auf mit demselben schwachen, kranken Körper, welcher ins Grab gelegt worden war. Welch ein Anblick! Welche Szene! Bei der ersten Auferstehung waren alle in blühender Unsterblichkeit hervorgegangen. Bei der zweiten jedoch sind die Zeichen des Fluchs an allen sichtbar. Christus ruft jetzt die gottlosen Toten hervor. Denn Christus sagte, er hatte ja seinen Jüngern gesagt, es gibt eine Auferstehung des Lebens und eine Auferstehung des Gerichts. Nun jetzt kommt sozusagen die Auferstehung des Gerichts. Das Gericht wurde gerade gehalten, aber alle Menschen müssen ja noch erfahren, warum sie den Urteilsspruch bekommen. Und jetzt sagt die Offenbarung, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den 4 Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Das ist so teuflisch, was wir da lesen. Christus ruft die Toten hervor, denn sie müssen ja ihr Urteilsspruch haben. Und der Teufel, was macht er? Er verführt die Völker. Hatten wir nicht vorhin gelesen, er muss für kurze Zeit freigelassen werden? Genau das ist der Punkt. Der Teufel war ja gebunden, weil da niemand war, den er verführen konnte. Und jetzt stehen plötzlich die gottlosen Toten wieder auf. Und zwar unzählige. Das sind die Menschen, die vor der Flut gestorben sind und all die Menschen, die danach starben. All die Gottlosen, die bösen Menschen in der Welt sind plötzlich alle gleichzeitig am Leben. Und der Teufel ist plötzlich nicht mehr arbeitslos, ganz im Gegenteil. Er verführt jetzt die Menschen. Was wird er ihnen sagen? Er wird sagen, ich habe euch durch meine Macht aus den Toten hervorgerufen. Ich habe euch das Leben gegeben. Ich bin unglaublich mächtig. Vertraut mir. Nun bereitet sich Satan auf den letzten mächtigen Kampf um die Oberherrschaft vor. Seiner Macht beraubt und von seinem Werk der Täuschung abgeschnitten, war der Fürst des Bösen elend und niedergeschlagen. Sind jedoch die gottlosen Toten auferweckt und sieht er die ungeheuer große Schar auf seiner Seite, kehrt seine Hoffnung zurück und er ist entschlossen, den großen Kampf nicht aufzugeben. Er will alle Heere der Verlorenen unter seinen Banner rufen und mit ihrer Hilfe versuchen, seine Pläne auszuführen. Der Teufel verführt noch einmal die ganze Welt. Diese Szene muss so gewaltig sein. Das neue Jerusalem steht jetzt auf der Erde, die riesige Stadt Gottes, und da draußen sind die ganzen gottlosen Toten auferstanden und der Teufel sammelt sie jetzt. Und was hat er vor? Also was sind seine Pläne, die er unbedingt ausführen will? Was macht er? Sagt uns die Offenbarung. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Der Teufel will Jerusalem angreifen, das neue Jerusalem, die große Stadt Gottes. Und sie belagern das jetzt, also das heißt, sie legen einen Ring darum. Die Stadt wird angegriffen. Nun, Gottes Volk hat tausende von Jahren lang gekämpft. Sie wurden unterdrückt, sie wurden belagert, sie wurden umgebracht. Wird Gott es zulassen, dass sein Volk nochmal kämpfen muss? Nein, Gott wird für sein Volk kämpfen. In dem Moment, wo der Belagerungsring geschlossen ist und der Teufel angreifen will, diese Stadt angreifen will, was ja verrückt ist, in dem Moment wird sich der große weiße Thron Gottes über der Stadt zeigen und das Gericht wird gesprochen werden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Jeder, der da steht in der unzählbaren Schar, muss ja wissen, warum er dieses Urteil empfangen hat. Das heißt, er wird nicht die ganze Szene des Universums sehen, was das Volk Gottes geht, aber er wird seine Entscheidung im Leben sehen. Er wird wissen, dass er den falschen Weg gemacht hat und wie Gott um ihn gekämpft hat und wie er sich gegen Gott gestellt hat. Und jede Zunge wird bekennen, wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte. Sogar der Teufel muss anerkennen, das Gericht ist gerecht. Und dennoch wird er versuchen, die Scharen zusammenzutreiben und diese Stadt anzugreifen. Aber Gott wird einschreiten, nachdem jeder sein Urteil bekommen hat, nachdem ja der Fall klar ist. Also man muss sich vorstellen, so etwas gab es noch nie in der ganzen Weltgeschichte. In der Geschichte des Universums gab es das noch nie. Zu diesem Zeitpunkt ist Jesus Christus anwesend, sind alle Engel da, die Heiligen, also das Volk Gottes, es sind alle gottlosen Menschen anwesend, es sind alle Dämonen da und der Teufel. Das hat es noch nie gegeben in der ganzen Szene des Universums. Und jetzt spricht Gott Gerechtigkeit, was wir uns so lange gewünscht haben, wo wir so lange drauf gehofft haben, dass Gott endlich eingreift. Und jetzt ist der große Zeitpunkt. Und während der Teufel jetzt versucht, diese Stadt anzugreifen und seine Mitarbeiter natürlich ganz schwach werden, denn sie sehen die Herrlichkeit Gottes über der Stadt und sie können nicht mehr angreifen, in dem Moment greift Gott ein. Und die Bibel sagt, und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Also jetzt wird sozusagen dieser zweite Tod eingeleitet. Feuer vom Himmel ist das Gericht, das Gott jetzt schickt. Manchmal hören wir so dieses Fegefeuer oder sowas, aber das ist nicht das. Was hier passiert, ist, dass Feuer vom Himmel auf die Erde fällt, zu einem Zeitpunkt ganz am Ende der Zeit, und die Ungerechten verzehrt. Und dann heißt es hier, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Luther nennt ihn den feurigen Pfuhl. Der Teufel wurde in den feurigen Pfuhl geworfen. Und wir müssen uns fragen, wo ist denn dieser Feuer- und Schwefelsee? Wo ist dieser feurige Pfuhl, wo der Teufel jetzt hineingestoßen wird? Was ist das? Wo liegt dieser Feuersee? Und dieser Feuersee ist unsere Erde. Wenn das Feuer vom Himmel fällt, wird die ganze Erde in Brand geraten. Mit Ausnahme der Stadt Jerusalem. Sie wird so, wie damals im ersten Gericht die Arche bewahrt wurde vor den Wassermassen, wird in diesem großen zweiten Gericht Jerusalem bewahrt werden vor dem alles verzehrenden Feuer. Und es ist interessant, dass Gott unsere Erde auf die Art und Weise neu macht. Denn bei uns Menschen ist es ähnlich so. Wir alle müssen mit Wasser und Feuer getauft werden, also mit Wasser und Geist. Und dann sind wir ein neuer Mensch. Und die Erde, in ihr sehen wir das Gleiche. Sie wurde durch Wasser und durch Feuer erneuert. Gott macht eine neue Welt. Erst das Wassergericht, dann das Feuergericht. Die ganze Welt brennt. Wenn wir auf der Mauer des neuen Jerusalem stehen, wir gucken nach Norden oder Osten, Süden, Westen, bis zum Horizont ein Flammenmeer. Das letzte Gericht Gottes. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also das finale Gericht. Und es ist interessant, dass die Bibel sagt, es ist der zweite Tod. Hier heißt es nicht, und es ist das ewige Leben in Qualen, das ist der zweite Tod. Es gibt ja diese Theorie, und Nicole hat davor ja schon ist darauf eingegangen, hat es das erklärt, dass Menschen ewig in der Hölle brennen werden, in irgendeinem Feuer. Wir müssen uns vorstellen, die Erde würde ewig brennen und da würden irgendwelche Menschen sein und dort ewig Leid und Qual haben. Nun, Nicole hat uns erklärt, wie das zu verstehen ist. Und Gott wäre ja auch nicht gerecht, oder? Ich meine, Gott hat weder dich noch mich gefragt, ob wir leben wollen. Aus Liebe hat er uns das Leben gegeben und hat uns gemacht. Und wir dürfen jetzt entscheiden, ob wir leben oder sterben wollen. Wir dürfen entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Aber wenn wir sagen, wir wollen nicht leben, wir wollen lieber sterben, und Gott dann sagt, naja, sterben lasse ich dich nicht, ich lasse dich lieber ewig brennen, das wäre nicht gerecht. Also wie könnten Menschen ewig im Himmel sein, glückselig und voller Freude, wenn sie wissen, da ist irgendwo ein Platz, wo Menschen ewig brennen? Das ist eine furchtbare Theorie, die aufgestellt wurde, um Menschen Angst zu machen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel sagt, es ist keine ewige Qual im ewigen Leben, sondern es ist der zweite Tod, sagt die Bibel. Dieser Tod trennt auf ewig. Und jeder wurde gerichtet nach seinen Werken. Die einen werden in einem Augenblick verdampfen und die anderen werden das noch sehen. Und der Letzte, der übrig bleibt, wer wird der Letzte sein, der auf der Erde verbrennt? Das ist der Teufel selbst. Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handelns, hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ sich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Was für eine traurige Szene. Der einst schillernde Engel am Throne Gottes ist jetzt auf der Erde, die er verführt hat, verbrannt. Er ist zu Asche geworden und er ist für immer dahin. Man kann sich nur vorstellen, was Gott dabei fühlen muss. Ich meine, Gott sagt ganz deutlich, er liebt seine Geschöpfe mehr, als eine Mutter ihre Kinder lieben kann. Und da gehen so viele Menschen verloren, weil sie sich für den Tod entschieden haben. Gott möchte nicht, dass nur ein Mensch stirbt, aber Gott zwingt uns nicht. Gott lässt uns die Freiheit, weil er uns liebt. Aber wie traurig muss das sein? Und wenn der Luzifer, der Satan, dort verbrennt. Wir haben eine Geschichte in der Bibel, die erklärt es uns ein bisschen. Die Geschichte von David und Absalom. David hatte einen Sohn, einen wunderschönen Sohn. Und der wird hier verglichen. David hatte den Thron. Und sein Sohn Absalom rebelliert gegen ihn, dieser wunderschöne Sohn. Und David sagt, erst konnte er gar nicht eingreifen, weil er seinen Sohn geliebt hat. Und dann musste er Soldaten schicken und musste die Rebellion verhindern. Und dann sagte seinen Soldaten, bitte, 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 passt auf meinen Sohn Absalom, tötet ihn nicht. Und dann stirbt er doch, Absalom, sein Sohn. Und David war untröstlich und er weint und weint und weint. Und er hat seine Regierungsgeschäfte gar nicht wieder aufgenommen, bis seine Soldaten kamen und sagen, bitte, du musst weiter regieren. Da sieht man die Trauer, die in David war, und Gott zeigt uns diese Geschichte, weil genau das mit seinem Geschöpf auch passiert ist. Der Luzifer hat gegen ihn rebelliert und Gott hat versucht, ihn irgendwie wieder zurückzugewinnen. Und am Ende wird er zu Asche gemacht. Wie bitter. Also alles, was irgendwie mit Sünde behaftet war, ist jetzt auf diesem Planeten hier verbrannt. Der Planet ist völlig neu. Jetzt, wenn der Teufel auch gestorben ist, ganz am Ende und er nicht mehr ist, ja, kann es nicht sein, dass im Himmelreich die Sünde irgendwann wieder aufkommt? Und da gibt es eine wunderbare Verheißung in der Bibel. Wird sich die Drangsal nochmal erheben? während wir nochmal in diese Drangsal hinein müssen? Kommt die Sünde wieder? In Nahum 1, Vers 9 heißt es, was denkt ihr euch aus gegen den Herrn? Er wird eine gänzliche Zerstörung anrichten. Die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben. Alle Menschen und alle Engel haben gesehen, was die Sünde verursacht, wie viel Leid die Sünde bringt und wie bitter die Sünde schmeckt. Und es wird nie wieder passieren, dass sich Sünde erheben wird. Nun, und dann liegt der Planet vor uns. Das Feuer ist um den Planeten gegangen. Das Feuer, das vom Himmel gefallen ist, hat alles verbrannt. Sogar die Elemente sind zerschmolzen. Und der Planet ist ein glühender Ball. Und das ist jetzt unsere Heimat, die neue Erde. In Jesaja sagt Gott, es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Gott fängt auf dieser Erde jetzt eine Neuschöpfung an. Denn dieser Planet, der war ja für uns Menschen gemacht und der ist nun völlig verbrannt, in Gottes Gericht völlig kaputt gegangen. Und Gott fängt jetzt an, Ströme hervorbrechen zu lassen, alles neu zu machen. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Gott hat diesen Planeten ja extra für uns Menschen gemacht. Und er hat ihn gemacht, um bewohnt zu sein. Und so wird Gott diesen Planeten jetzt völlig neu gestalten. Ströme brechen hervor, Pflanzen wachsen wieder auf. Und es wird so gewaltig sein, denn wir Menschen haben so etwas noch nie gesehen. Nicht mal Adam und Eva waren Zeuge der Schöpfung. Sie waren am sechsten Tag gemacht, als der Planet schon hergestellt war. Und was wir jetzt sehen können, ist eine völlige Neuschöpfung eines Planeten. Wir sehen, wie Gott wirkt und macht. Das muss so gewaltig sein. Und Johannes hat es gesehen und er sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. In der Tat, das Meer gibt es nicht mehr, das Meer ist völlig verdampft. Die Kontinente sind zerschmolzen, alles ist kaputt gegangen und jetzt hat Gott etwas Neues gemacht, etwas Wunderbares, eine neue Schöpfung, hat diesen Planeten herrlich gemacht. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Die Menschen sind wieder vereint, sie sind wieder zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass in den 1000 Jahren die ein oder andere Träne vergossen wurde, als man gedacht hat, Menschen, die bei uns hätten sein sollen, sind nicht da. Und gleichzeitig haben wir gesehen, mit unaussprechlicher Freude, wie Gott Menschen gerettet hat, noch in der letzten Minute, wo wir nicht mehr dran geglaubt hätten. Also, tja, und was verheißt uns Gott? Gott sagt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Christus wird abwischen jede Träne von den Augen. Keiner sagt uns, wer Gottes Tränen abwischen wird, denn er hat die Mehrzahl seiner Kinder verloren. Aber er wird sich um uns kümmern. Er wird für uns da sein. Und ich weiß nicht, wie er das machen wird, wie er unsere Tränen trocknen wird, aber er tut es. Und dann ist alles vollbracht. Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alles erschuf, fließt Leben, Licht und Freude über alle Gebiete des grenzenlosen Raums. Vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper erklärt alle lebende und unbelebte Natur in ungetrübter Schönheit und vollkommener Freude, Gott ist die Liebe. Ein Weltall vollkommen rein, keine Sünde mehr. Und egal, was wir uns angucken, was wir untersuchen, ob die Pflanzen oder die Gesteine, die Planeten, die Sterne, die Engel, die Mitmenschen, wir sehen vollkommene Liebe. Sie alle geben Zeugnis von unserem Schöpfer. Und unser neuer Planet ist jetzt nicht nur unser Planet, ist nicht nur der Planet, auf dem wir wieder wohnen, sondern es passiert etwas Gewaltiges auf unserem Planeten. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das wollte Gott ja die ganze Zeit. Er wollte unser Immanuel sein, Gott mit uns. Und jetzt tatsächlich setzt er seinen Thron auf diese Erde. Ich meine, das Universum ist riesig. Und Gott sucht sich diesen Planeten aus, um hier zu wohnen, weil er bei seinen Menschen sein will. Gott liebt es schon heute, wenn du Zeit mit ihm hast, wenn du mit ihm redest, wenn du dir Zeit nimmst, wenn du dein Herz vor ihm öffnest. Gott liebt diesen Moment. Er liebt diese Beziehung zu dir. Und er möchte das niemals missen. Und in Ewigkeit, sagt er uns, er wird seinen Thron, seine Stadt hier auf die Erde stellen und er wird unter uns wohnen. Er wird unser Gott sein, unser Immanuel. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Gott ist mit uns. Wir können ihn endlich sehen, wir können mit ihm sprechen. Und er wird mit uns am Strom des Lebens entlanglaufen und er wird uns erklären, warum es so geschehen ist in unserem Leben, warum diese Höhen und Tiefen da waren. Und wenn er uns das erklärt, werden wir sehen, es war eine vollkommene Harmonie, die Gott uns geschenkt hat. Unser Leben war immer in Gottes Hand. Und wir werden ihm auf Knien danken, dass er bei uns war, in den tiefsten Tälern unseres Lebens. Da, wenn wir nicht gewusst haben, Gott, hast du mich verlassen, bist du nicht mehr da, wenn wir ihn nicht mehr hören, nicht mehr sehen konnten. Und da sehen wir, er war bei uns und seine Engel standen um uns und er hat uns beschützt, bis wir seine Hand wieder ergriffen haben. Und da werden wir sehen, aus eigener Kraft haben wir nichts getan. Es war alles Gott. Jesus hat sich immer um uns gekümmert. Und dann, wenn die neue Welt nun vor uns liegt, dieses neue große Reich, die Herrlichkeit der neuen Erde, was werden wir dort eigentlich tun? Was machen wir den ganzen Tag auf der neuen Erde? Nun, wir lesen in Jesaja, sie werden Häuser bauen und auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Wir werden Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, wir alle haben eine Wohnung im neuen Jerusalem. Da gibt es eine Wohnung mit deinem Namen dran. Das ist deine Wohnung in der großen Stadt. Aber das ist nur die Stadt. Ich meine, die Stadt ist riesig. Die Stadt ist so groß wie ein Subkontinent oder fast so groß wie Australien. Die Maße sind beschrieben in der Bibel. Das ist eine riesige Stadt. Da sind so unzählig viele Plätze drin und auch Wohnung und eben auch eine Wohnung mit deinem Namen. Und ja, das ist wunderschön. Da hast du deine Stadtwohnung. Aber die ganze Erde ist ja unser. Und wir werden dort auch wieder pflanzen, Weinberge bauen, deren Früchte genießen und das Alter meines Volkes wird das Alter der Bäume sein. Nebenbei bemerkt, wie alt sind die ältesten Bäume auf der Welt, die wir wirklich, wo wir wirklich zählen können? Also 4.500 Jahre. Das sind die Redwoods im Redwood National Park. Die großen Redwoods, das ist die erste Generation Wald nach der Flut. Die Sintflut kam und der Wald ist gewachsen. Und erst bis heute steht er da. Und warum steht er da? Weil dieser Wald jeden Waldbrand überlebt. Die Borke dieser Mammutbäume ist so dick, da gehen die Waldbrände durch den Wald, aber die Bäume bleiben stehen. Erste Generation Wald seit der Sintflut. Und das Alter meines Volkes wird das Alter der Bäume sein. Und dieser Planet wird herrlich. Wir können uns, haben noch gar keine Vorstellung, aber es heißt hier, Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich vom Staub nähern. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Wie herrlich wird das sein, wenn wir endlich mit den Tieren spielen können. Ich möchte einmal in meinem Leben einen Löwen streicheln. Ich möchte mal auf einem Dinosaurier reiten. Das alles werden wir dann wieder sehen. Das alles gibt's nicht mehr. Von den Tierarten, die noch übrig sind heute, leben vielleicht noch 10% von dem, was Gott mal geschaffen hat. Ist kaum noch was übrig. Wir werden mit den Tieren spielen können. So wie es einmal war. Und das Schönste und das Großartigste, in Micha 4, Vers 8 heißt es, und du Turm der Herde, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird zurückkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Nun, der Teufel hatte uns ja die Krone genommen, er hatte uns die Herrschaft dieses Planeten genommen und wir konnten sie nicht zurückkriegen. Wir konnten tun, was wir wollten, wir haben es nicht geschafft, die Herrschaft über diesen Planeten zurückzukriegen vom Teufel. Wir waren chancenlos. Wir konnten nicht gegen ihn kämpfen. Bis Christus kam und für sein Volk gekämpft hat. bis er den Teufel entmachtet hat und ihm die Krone entrissen hat. Und jetzt gibt er seinen Menschen die Herrschaft zurück, das Königtum der Tochter Jerusalem. Christus ist auf alle Zeit mit seiner Braut vereint. Sie bekommen diesen Planeten zurück. Und ich möchte noch einen Blick mit euch werfen in die herrliche, große, neue Stadt, die wir dort sehen werden. Das neue Jerusalem. Diese Stadt ist gewaltig und sie ist eigentlich unbeschreiblich schön. Trotzdem hat Johannes ein bisschen aufgeschrieben in der Bibel, wie diese Stadt aussieht, wie wir sie uns vorstellen können. Und ich könnte mal versuchen, euch diese Stadt vorzustellen, wenn sie beschrieben wird. Da heißt es, und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Wow, kann man sich das vorstellen, wie die Stadt ausgesehen haben muss, die Johannes da sieht? Diese Stadt ist aus Gold und aus Edelstein gebaut und aus Gold wie Glas. Müsst ihr euch mal vorstellen, ich meine, Edelsteine sind ja deshalb Edelsteine, weil sie, naja, sie müssen sehr selten sein, sie müssen besonders hart sein und sie müssen durchsichtig sein, Licht durchlassen. Also muss nicht durchgucken können, wenn du Licht reinleuchtest, muss hinten Licht rauskommen in irgendwelchen Mustern und Farben. Jetzt, diese Stadt ist aus allerlei Edelstein gebaut. Und die Straßen der Stadt sind wie Gold, aber wie Gold wie Glas. Durchscheint. Warum ist das so interessant, dass es uns so beschrieben wird? Warum ist diese Stadt so? Warum hat Gott die so gebaut? Und Johannes sagt, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Christus selbst wohnt ja unter seinen Menschen und das mit seinem Licht. Und dieses Licht nun wird überall reflektiert und es scheint durch all die Steine hindurch und durch die Straßen, die ja wie Glas sind, und diese ganze Stadt leuchtet. Und wahrlich, eine Stadt, die auf dem Berge ist, kann nicht verborgen sein. Das neue Jerusalem ist nicht unsichtbar. Und ich finde es so ein schönes Symbol für die Gemeinde Gottes. Das neue Jerusalem. Wir alle sind wie Steine aufgebaut zu einem Tempel, zu dem Wohnort Gottes. Und wenn Christus in unserer Mitte ist, werden wir alle sein Licht weitergeben. Und jeder auf seine eigene Art und Weise, mit seinen Farben und seinen Mustern, aber jeder gibt das Licht Jesu weiter. Und diese neue Stadt, hey, sie bedarf weder der Sonne noch des Mondes. Wird es Sonne und Mond geben auf der neuen Erde? Natürlich. Die sind ja zur Bestimmung der Zeiten gemacht. Und für die Erde ist es natürlich gut, wenn da Sonne und Mond sind. Die Stadt bedarf es nicht. Die Stadt leuchtet viel heller. Und diese Stadt ist was Wunderschönes. Das heißt hier, die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Die große Stadt. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Werden wir tatsächlich noch Sabbat feiern im Himmel? Sabbat für Sabbat. Denn der Sabbat wurde um wessen Willen gemacht? Um des Menschen Willen. Und gibt es noch Menschen auf der neuen Erde? Absolut. Wir werden natürlich Sabbat für Sabbat noch feiern. Das ist ja unser Tag. Ist für den Menschen gemacht. Für diese besondere Begegnung mit Gott. Und stellt euch vor, wie schön das wird, wenn wir Sabbat für Sabbat zusammenkommen. Und wir hören da vielleicht die Predigen. Nicht von Ronny, sondern vielleicht von Noah. Von Eva. Oder von Jesus selbst. Wie schön muss das sein? Ich freue mich so sehr auf diese Zeit. Und dann heißt es hier übrigens, ist ja auch spannend, oder? Es wird geschehen, dass wir an jedem Neumond zusammenkommen. An jedem Neumond? Was sind denn das für Feste? An jedem Sabbat für Sabbat? Das verstehe ich. Aber Neumond für Neumond? Was gibt es da im Himmel, was wir hier nicht kennen? Warum kommen wir Neumond für Neumond zusammen? Wie oft ist eigentlich Neumond? Einmal im Monat. Der Monat. Deswegen heißt der Monat so. Wir kommen Neumond für Neumond zusammen, jeden Monat. 12 Treffen im Jahr. Wofür? Offenbarung 22, 1 und 2. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und wir werden besondere Versammlungen haben an diesem Bäumen, am Baum des Lebens, der, das ist ein großer Baum, er steht auf beiden Seiten des Stroms des Lebens und eine große Krone zusammen und die Stämme sind auf beiden Seiten. Und dort werden wir uns treffen, denn er gibt jeden Monat seine Frucht. Und dort werden wir so eine besondere Versammlung haben. Und ich glaube, da wird vieles wiederhergestellt, was Adam und Eva wussten und was wir heute nicht mehr kennen. Umgang mit den Tieren und so viele Dinge, wo wir heute vielleicht sogar Angst vor haben, das wird es da alles nicht mehr geben. Wir werden viele Dinge neu lernen müssen. Die Völker werden wieder geheilt werden. Und das Himmelreich wird bemerkenswert sein. Denn es heißt hier, jede Anlage wird entwickelt werden, jede Fähigkeit zunehmen. Die wachsenden Kenntnisse werden weder das Gedächtnis ermüden, noch die Tatkraft erschöpfen. Die größten Unternehmungen können ausgeführt, die erhabensten Bemühungen erreicht, das höchste Verlangen verwirklicht werden. Und doch gibt es immer neue Höhen zu erklimmen, neue Wunder anzustauen, neue Wahrheiten zu erfassen und neue Aufgaben werden die Kräfte des Geistes, der Seele und des Leibes entwickeln. Wird es langweilig im Himmel? Niemals, niemals wird es im Himmel langweilig. Wisst ihr, wenn ich über die neue Erde predige, das mache ich manchmal in Gemeinden, ich erinnere mich an einmal, hat sich ein Jugendlicher gemeldet und sagt, ich habe eine Frage. Und ich sage, ja. Er sagt, wenn die Erde so herrlich wird und alles wird so vollkommen sein und so, dann wird sie auch bestimmt angenehm warm sein. Kann man da überhaupt noch Skifahren? Und ich sage, Skifahren? Er fuhr so gerne Ski. Und ich sage, weißt du, wenn du gerne Skifahren möchtest, such dir doch einen Planeten, wo Schnee liegt. Das ganze Welt alles neu gemacht und alles ist wunderschön gemacht. Und wir werden so viele Dinge sehen, neue Herausforderungen. Wir werden uns entwickeln und entwickeln, auch in unserem Geist, unser Körper, unsere Kräfte. Alles wird zunehmen. Wisst ihr, zu was unser Gehirn in der Lage ist? Ich meine, sind Mediziner unter uns, wie viel Prozent unseres Gehirns können wir wohl nutzen als Menschen heute? 3, 4, 5, weiß ich nicht, irgendwie so. Also so richtig, wir haben so ein riesen Gehirn eigentlich, aber wir können nur ganz wenig davon nutzen. Man fragt sich, warum? Warum hat Gott das gemacht? Nun, ich glaube, eines Tages in der Ewigkeit werden wir es wissen. Ich meine, es gibt doch heute Menschen, kennt ihr das? Da ist ein Schalter umgelegt und die rechnen schneller als mein Computer. Und die merken sich einfach mal fotografisch, was hier im Raum ist. Die gucken einmal hier rein, drehen sich um und können die Anzahl der Stühle in dem Raum sagen. Können die alle Personen malen, alle Gesichter, mit einem kurzen Blick. Fotografisches Gedächtnis. Da ist das Hirn irgendwie freigeschaltet in dem Bereich. Und da funktionieren vielleicht 0,1% mehr als bei mir jetzt. Dafür ist woanders irgendwie fehlt was, also schon ziemlich gerecht verteilt. Aber was ist denn, wenn plötzlich 100% der Kapazität zur Verfügung stehen? Was können wir dann machen? Ich brauche keinen Taschenrechner mehr, ich brauche nicht mehr Bücher. Ich kann mir alles merken. Das wird so wunderbar sein. Tja. Und dann, irgendwann haben wir die Erde durchstudiert, oder? Irgendwann haben wir uns den ganzen Planeten angeguckt. Haben jeden Tag gestaunt über die Herrlichkeit dieses Planeten. Und dann? Nun, was werden wir eigentlich die meiste Zeit machen? Alle Schätze des Weltalls werden den Erlösten Gottes zur Erforschung offenstehen. Frei von den Banden der Sterblichkeit erreichen sie in einem Flug, der sie nicht ermüdet, ferne Welten, die beim Anblick des menschlichen Wesens von Schmerz ergriffen wurden. Und bei der frohen Kunde von einer erlösten Seele, von Jubelliedern widerhalten. Könnt ihr euch das vorstellen? Da draußen, da sind Welten. Und der Himmel ist ja voller Engel. Und da sind ganz viele Welten, die gucken auf uns. Wir wurden vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Und wie Gott für uns gekämpft hat, die waren ja alle Zeugen, die haben das gesehen. Und in dem Moment, als Adam und Eva gefallen sind, da war Kummer und Leid auf diesem Planeten. Sie haben das gesehen und gesagt, wir haben unsere Freunde verloren. Und dann hat Christus eingegriffen. Und dann hat Christus gekämpft für die Menschheit. Und dann wurden Menschen gerettet. Sie haben den Bund mit Christus gemacht. Und dann heißt es, als du deinen Bund mit Christus gemacht hast, sind ganze Welten in Jubelliedern ausgebrochen. Kannst du dir das vorstellen? Du ergreifst die Hand Jesu und ganze Welten heilen in Jubelliedern wieder. Eines Tages wirst du diese Welten besuchen. Und die Menschen werden sagen, gut, dass du da bist. Wir kennen dich. Wir lieben dich. Du bist ein Kind von Adam und Eva. Wie schön wird das sein? Die verstreichenden Jahre der Ewigkeit werden den Erlösten reichere und immer herrlichere Offenbarung Gottes und Christi bringen. Mit wachsender Erkenntnis werden auch Liebe, Ehrfurcht und Glück zunehmen. Wir werden immer mehr erfahren, immer mehr studieren, die tollsten Sachen entdecken im ganzen Universum. Und wisst ihr, umso mehr wir entdecken, umso mehr Dinge wir herausfinden, umso glücklicher werden wir. Wisst ihr, ich würde heute denken in meinem Leben, der schönste Tag in meinem Leben muss der Tag sein, wenn die großen Perlentore in Jerusalem offen sind und Christus sagt, mein Volk, komm herein. Und ich denke, ich kann mir keinen schöneren Tag in meinem Leben vorstellen. Aber ich weiß schon heute, der nächste Tag wird noch schöner werden. Und der Tag danach wird noch schöner werden. Und der Tag danach wird noch schöner werden. Denn umso mehr wir erkennen, umso glücklicher werden wir. Das ist so gewaltig, das vorzustellen. Und das hört nicht auf. Das geht unendlich weiter. Und werden wir je das ganze Weltall studiert haben und alles erkannt haben? Nein, Gott ist Schöpfer. Er liebt es, Dinge zu schaffen, die uns Freude machen. Und wir lieben es, diese Dinge zu erforschen. Je mehr die Menschen von Gott lernen, desto mehr werden sie sein Wesen bewundern. Und wenn Jesus ihnen den Reichtum der Erlösung und die erstaunlichen Großtaten in dem erbitterten Kampf mit Satan erschließt, werden ihm die Herzen der Erlösten in immer stärkerer Liebe zugetan sein. Mit stürmischer Freude ergreifen sie ihre goldenen Harfen und Tausende und Abertausende vereinen sich zu einem mächtigen Lobgesang. Wir werden unseren Schöpfer loben und preisen im Himmel. Und das alles hat Gott für uns vorbereitet. Er schreibt uns schon, das müsste er ja nicht machen, nicht wahr? Aber er schreibt uns in seinem Buch schon Dinge von der neuen Erde, weil er sagt, bitte, mein Kind, komm nach Hause. Guck, wie herrlich es sein wird. Wir haben hier noch gar keine Vorstellung. Keiner von uns war je da. Das ist wie so ein Geschenk, das ist eingepackt, das ist wunderschön verpackt und wir wissen, das ist herrlich und das ist großartig. Aber wir haben noch nicht mal eine Ahnung, was da auf uns wartet. Wir wissen nur, das wird vollkommen und wunderschön sein. Und wir werden Lobgesänge anstimmen. Und dann sagt Gott, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Er sagt, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin auch der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Ich bin das Alpha und das Omega in deinem Leben. Ich bin das Alpha und das Omega in dieser Welt. Ich habe am Anfang den Kampf geführt für meine Schöpfung und ich werde ihn auch zu Ende bringen. Er ist Anfang und er ist Ende. Er ist in den Krieg gezogen, um uns zu erlösen. Und er sagt, bitte, 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 komm nach Hause, mein Kind. Und ich verspreche dir, du wirst alles erben. Diesen Planeten, die Herrlichkeit des Weltalls. Das Himmelreich ist für euch gemacht. Gott hat euch nie gemacht, um zu sterben. Er hat euch gemacht, um zu leben. Und die Kronen liegen schon im Himmel bereit. Da wartet die Krone des Lebens auf dich. Ergreif sie. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Es hängt mit unserer Beziehung zu Jesus Christus zusammen. Aus eigener Kraft können wir den Himmel nie erreichen. Das geht gar nicht, das ist unmöglich. Satan hat uns den Weg verstellt. Wenn wir uns nicht an Jesus Christus klammern und uns von ihm in die Ewigkeit tragen lassen, gibt es keinen anderen Weg für uns. Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Er ist unser Weg und er ist unser Hohepriester, unser König und er ist unser Opferlamm. Er hat alles getan, damit wir gerettet werden können. Und wer an den Sohn glaubt, heute schon und hier, der hat das ewige Leben. Und Paulus sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und das sagt er, als er auf dieser Welt wohnt. Und das ist mit uns genauso. Wenn wir unseren Bund heute mit Christus festmachen, dann können wir sagen, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Dann sind wir keine Europäer mehr, keine Österreicher oder Deutschen mehr, dann sind wir Bürger des Himmels. Und Gott ruft uns auf. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Was mehr hätte Christus sagen können? Was für eine Einladung. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer ist denn das? Wer ist der Geist? Das ist Gott. Und die Braut, das ist seine Gemeinde. Der Geist und die Braut sprechen, komm, es ist alles bereit. Wenn du irgendwas brauchst, komm zu mir und ich werde dir helfen. Ich werde es dir geben, umsonst. Du brauchst das Wasser des Lebens, den Heiligen Geist. Ich gebe dir unendlich viel davon, du musst nur zu mir kommen, es ist alles da. Du brauchst Hilfe auf deinem Lebensweg, komm zu mir. Bitte, bitte öffne dein Herz und teile dein Leben mit mir, denn ich will dich begleiten auf diesem kleinen Stück, das du in dieser Welt lebst, um dir die Ewigkeit zu schenken. Und das möchte er für jeden von uns machen. Wie ist deine Entscheidung? Wirst du die Hand Jesu ergreifen? Wirst du seine Einladung annehmen? Ich wünsche mir so sehr, dass keiner von uns, die wir heute hier sind und am Livestream zuschauen, dass keiner von uns zurückbleibt. Denn Gott hat alles getan, der Weg ist offen. Mit Jesus gemeinsam können wir in das Leben eingehen. Und es wäre so schön, wenn wir alle eines Tages gemeinsam durch die großen Tore in die Stadt einziehen und das, was auf dieser Erde so grau und schwarz und trübe war, hinter uns lassen. Und die Erinnerung verblasst und die Herrlichkeit, für die wir gemacht sind, liegt dann vor uns. Ich hoffe, dass niemand zurückbleibt. Amen. Lass uns noch beten, ja? Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du ein wundervolles Reich für uns geschaffen hast. Du möchtest uns die neue Erde schenken. Du möchtest, dass wir in Ewigkeit bei dir sind. Und Herr, wir sind ja deine Kinder, denn du hast uns gerufen. Herr, wir waren voller Schmutz und voller Sünden. So sind wir zu dir gekommen. So hast du uns zu dir gerufen. Und du hast gesagt, Herr, dass du uns unsere Übertretung vergeben willst. Du willst uns reinwaschen durch dein Blut. Du möchtest unser Herz verändern, damit wir wieder nach Hause kommen können. Damit wir zwischen all den heiligen Engeln leben können und bei deinem Volk. Und Herr, wir möchten dich bitten, du siehst unsere Entscheidung. Wir möchten unser Leben in deine Hand geben. Und wir bitten dich, Herr, verwahre du unser Leben. Und bitte, Herr, schaff doch dieses Wunder, dass keiner von denen, die jetzt hier sind, die jetzt aufrichtig zu dir beten, ob zu Hause oder hier vor Ort, dass keiner zurückbleibt, sondern dass wir uns alle im Himmelreich wiedersehen werden, dass wir diese unaussprechliche Freude gemeinsam erleben dürfen. Herr, wir danken dir dafür, dass du die Tür aufgemacht hast, dass du für uns gestorben bist und dass du uns hier auf unserem Weg begleiten wirst. Denn du hast versprochen, du wirst bei uns sein bis ans Ende der Welt. Dir sei die Ehre. Amen.